마리오티.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Sendung. Das aktuelle Radioprogramm wimmelt ja irgendwie von besonderen Sendungen. Wir haben zum einen mehr Gäste, zum anderen Leute, die anderswo sonst performen würden, performen derzeit auch bei Radio T. Das freut uns sehr und heute begrüße ich Magda Decker. Schönen guten Tag.
Hallo.
Du bist Schauspielerin, aber bist heute in anderer Eigenschaft hier.
Ja, ich bin hier, um mit euch etwas zu teilen. Die Briefe an einen jungen Dichter von Rilke. Eben in Zeiten der Einsamkeit, vielleicht diese Einsamkeit nochmal von allen Seiten sich anzugucken und zu schauen, wie kann ich sie irgendwie auch produktiv und schöpferisch nutzen.
Rilke ist ja einer der wenigen Dichter, der von jeder Generation irgendwie neu entdeckt wird, insbesondere von Pubertierenden bis hin zu den sehr jungen Erwachsenen, und das lässt dann irgendwie wieder nach. Was ist der Zauber von Rilke?
Ich würde ja auch gar nicht unbedingt sagen, dass das für die pubertierenden Menschen, ich denke, es ist für jung gebliebene Menschen jeden Alters und daher wahrscheinlich auch für viele Generationen immer wieder neu zu entdecken. Ja, und diese Briefe an einen jungen Dichter sind halt wirklich gerade für Menschen, die schreiben, oder für Seelen, die sich künstlerisch empfinden. Für die ist das, glaube ich, spannend, weil sie halt durch ihn so lernen, dass eben gerade die Momente, die schmerzhaft sind, so wie eben diese Isolation, dass gerade durch diesen Schmerz Dinge entstehen, die halt nur durch eine Schwere entstehen quasi. Und mein Vater im Übrigen, jetzt kann ich nämlich noch Werbung machen für meinen Vater, der hat nämlich vor einigen Jahren ein Buch über Rilkes Frauen rausgegeben und schreibt jetzt auch ein Buch über Rilke. Ja.
Warum sind es gerade die Briefe an einen jungen Dichter? Also es gibt ja von Rilke mehrere, es gibt jetzt nicht so übermäßig viel. Warum sind es die Briefe?
Na, die Briefe sind es erstmal, weil sie jemanden ansprechen. Das ist jetzt ganz praktisch. Ich kann auch nicht alle durchlesen. Es sind ja 10 Briefe, ich lese jetzt nur 4 Briefe. Und da sie eben in Briefform sind und die Briefe sowieso, finde ich, wieder ein bisschen aufleben müssten in diesen Zeiten, wo man hier einfach überschwemmt wird von WhatsApp und alles digital. Das ist eine schöne, nostalgische Herangehensweise, finde ich, der Kommunikation. Und sie sind eben in Briefform und es ist kürzer als die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge oder so.
Gibt es noch irgendwas davor zu sagen, was der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wissen müsste?
Nö, lehnt euch zurück, macht euch irgendwie einen Rotwein auf und hört einfach nur mal zu. Brief an einen jungen Dichter von Rilke, Rainer Maria Rilke. Paris am 17. Februar 1903. Sehr geehrter Herr, Ihr Brief hat mich erst vor einigen Tagen erreicht. Ich will Ihnen danken für sein großes und liebes Vertrauen. Ich kann kaum mehr. Ich kann nicht auf die Art Ihrer Verse eingehen, denn mir liegt jede kritische Absicht zu fern. Mit nichts kann man ein Kunstwerk so wenig berühren als mit kritischen Worten. Es kommt dabei immer auf mehr oder minder glückliche Missverständnisse heraus. Die Dinge sind alle nicht so fassbar und sagbar, als man uns meistens glauben machen möchte. Die meisten Ereignisse sind unsagbar, vollziehen sich in einem Raume, den nie ein Wort betreten hat, und unsagbarer als alle sind die Kunstwerke. Geheimnisvolle Existenzen, deren Leben neben dem unseren, das vergeht, dauert. Wenn ich diese Nachricht, Notiz vorausschicke, darf ich Ihnen nur noch sagen, dass Ihre Verse keine eigene Art haben, wohl aber stille und verdeckte Ansätze zu Persönlichem. Am deutlichsten fühle ich das in dem letzten Gedicht, Meine Seele. Da will etwas Eigenes zu Wort und Weise kommen. Und in dem schönen Gedicht an Leopardi wächst vielleicht eine Art Verwandtschaft mit diesem großen, einsamen auf. Trotzdem sind die Gedichte noch nichts für sich, nichts Selbstständiges. Auch das letzte und das an Leopardi nicht. Ihr gütiger Brief, der sie begleitet hat, verfehlt nicht, mir manchen Mangel zu erklären, den ich im Lesen ihrer Verse fühlte, ohne ihn indessen namentlich nennen zu können. Sie fragen, ob ihre Verse gut sind. Sie fragen mich. Sie haben vorher andere gefragt. Sie senden sie an Zeitschriften, sie vergleichen sie mit anderen Gedichten und sie beunruhigen sich, wenn gewisse Redaktionen ihre Verse ablehnen. Nun, da sie mir gestattet haben, ihnen zu raten, bitte ich sie, das alles aufzugeben. Sie sehen nach außen und das vor allem dürfen sie jetzt nicht tun. Niemand kann ihnen raten und helfen. Niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt. Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Dieses vor allem. Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht, muss ich schreiben? Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort und wenn diese zustimmend lauten sollte, wenn Sie mit einem starken und einfachen »Ich muss« dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit. Ihr Leben bis hinein in seine gleichgültigste und geringste Stunde muss ein Zeichen und Zeugnis werden diesem Drange. Dann nähern Sie sich der Natur. Dann versuchen Sie, wie ein erster Mensch zu sagen, was Sie sehen und erleben und lieben und verlieren. Schreiben Sie nicht Liebesgedichte. Weichen Sie zuerst denjenigen Formen aus, die zu geläufig und gewöhnlich sind. Sie sind die schwersten, denn es gehört eine große, ausgereifte Kraft dazu, Eigenes zu geben, wo sich gute und zum Teil glänzende Überlieferungen in Menge einstellen. Darum retten Sie sich vor den allgemeinen Motiven zu denen, die Ihnen Ihr eigener Alltag bietet. Schildern Sie Ihre Traurigkeiten und Wünsche, die vorübergehenden Gedanken und den Glauben an irgendeine Schönheit. Schildern Sie das alles mit inniger, stiller, demütiger Aufrichtigkeit und gebrauchen Sie, um sich auszudrücken, die Dinge Ihrer Umgebung, die Bilder Ihrer Träume und die Gegenstände Ihrer Erinnerung. Wenn Ihr Alltag Ihnen arm scheint, klagen Sie ihn nicht an. Klagen Sie sich an. Sagen Sie sich, dass Sie nicht Dichter genug sind, seine Reichtümer zu rufen. Denn für den Schaffenden gibt es keine Armut und keinen armen, gleichgültigen Ort. Und wenn Sie selbst in einem Gefängnis wären, dessen Wände keines von den Geräuschen der Welt zu Ihren Sinnen kommen ließen, hätten Sie dann nicht immer noch Ihre Kindheit? Diesen köstlichen, königlichen Reichtum, dieses Schatzhaus der Erinnerungen? Wenden Sie dorthin Ihre Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, die versunkenen Sensationen dieser weiten Vergangenheit zu heben. Ihre Persönlichkeit wird sich festigen. Ihre Einsamkeit wird sich erweitern und wird eine dämmernde Wohnung werden, daran der Lärm der anderen fern vorübergeht. Und wenn aus dieser Wendung nach innen, aus dieser Versenkung in die eigene Welt Verse kommen, dann werden Sie nicht daran denken, jemanden zu fragen, ob es gute Verse sind. Sie werden auch nicht den Versuch machen, Zeitschriften für diese Arbeiten zu interessieren. denn sie werden in ihnen ihren lieben, natürlichen Besitz, ein Stück und eine Stimme ihres Lebens sehen. Ein Kunstwerk ist gut, wenn es aus Notwendigkeit entstand. In dieser Art seines Ursprungs liegt sein Urteil. Es gibt kein anderes. Darum, sehr geehrter Herr, wusste ich Ihnen keinen anderen Rat als diesen. In sich zu gehen und die Tiefen zu prüfen, in denen Ihr Leben entspringt. An seiner Quelle werden Sie die Antwort auf die Fragen finden, ob Sie schaffen müssen. Nehmen Sie sie, wie sie klingt, an, ohne daran zu deuten. Vielleicht erweist es sich, dass Sie berufen sind, Künstler zu sein. Dann nehmen Sie das Los auf sich und tragen Sie es, seine Last und seine Größe, ohne je nach dem Lohne zu fragen, der von außen kommen könnte. Denn der Schaffende muss eine Welt für sich sein und alles in sich finden und in der Natur, an die er sich angeschlossen hat. Vielleicht aber müssen Sie auch nach diesem Abstieg in sich und in Ihr Einsames darauf verzichten, ein Dichter zu werden. Es genügt, wie gesagt, zu fühlen, dass man ohne zu schreiben leben könnte, um es überhaupt nicht zu dürfen. Aber auch dann ist diese Einkehr, um die ich Sie bitte, nicht vergebens gewesen. Ihr Leben wird auf jeden Fall von da ab eigene Wege finden. Und dass es gute, reiche und weite sein mögen, das wünsche ich Ihnen mehr, als ich sagen kann. Was soll ich Ihnen noch sagen? Mir scheint alles betont nach seinem Recht. Und schließlich wollte ich Ihnen ja auch nur raten, still und ernst durch Ihre Entwicklung durchzuwachsen. Sie können sie gar nicht heftiger stören, als wenn Sie nach außen sehen und von außen Antwort erwarten auf Fragen, die nur Ihr innerstes Gefühl in Ihrer leisesten Stunde vielleicht beantworten kann. Mit aller Ergebenheit und Teilnahme, Rainer Maria Rilke.
Tell them to myself and laugh.
Worpswede bei Bremen am 16. Juli 1903. Vor etwa 10 Tagen habe ich Paris verlassen, recht leidend und müde, und bin in eine große nördliche Ebene gefahren, deren Weite und Stille und Himmel mich wieder gesund machen soll. Aber ich fuhr in einen langen Regen hinein, der heute erst sich ein wenig lichten will über dem unruhig wehenden Land. Und ich benutze diesen ersten Augenblick helle, um Sie zu grüßen, lieber Herr. Sehr lieber Herr Kappus, ich habe einen Brief von Ihnen lange ohne Antwort gelassen, aber nicht, dass ich ihn vergessen hätte, im Gegenteil. Er war von der Art derer, die man wiederliest und wenn man sie unter den Briefen findet, und ich erkannte sie darin wie aus großer Nähe. Es war der Brief vom 2. Mai, und Sie erinnern sich seiner gewiss. Wenn ich ihn wie jetzt in der großen Stille dieser Ferne lese, dann rührt mich Ihre schöne Sorge um das Leben mehr noch, als ich das schon in Paris empfunden habe. Und wo alles anders anklingt und verhallt, wegen des übergroßen Lärmes, von dem die Dinge zittern. Hier, wo ein gewaltiges Land um mich ist, über das von den Meeren her die Winde gehen, hier fühle ich, dass auf jene Fragen und Gefühle, die in ihren Tiefen ein eigenes Leben haben, nirgends ein Mensch ihnen antworten kann. Denn es irren auch die Besten in den Worten, wenn sie Leisestes bedeuten sollen und fast Unsägliches. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht ohne Lösung bleiben müssen. Wenn sie sich an Dinge halten, die denen ähnlich sind, an welchen jetzt meine Augen sich erholen. Wenn sie sich an die Natur halten, an das Einfache in ihr, an das Kleine, das kaum einer sieht und das so unversehens zum Großen und Unermesslichen werden kann. Wenn sie diese Liebe haben zu dem Geringen und ganz schlicht als ein Dienender das Vertrauen dessen zu gewinnen, suchen, was arm scheint. Dann wird ihnen alles leichter, einheitlicher und irgendwie versöhnender werden. Nicht im Verstande vielleicht, der staunend zurückbleibt, aber in ihrem innersten Bewusstsein, Wachsein und Wissen. Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Vielleicht tragen Sie ja in sich die Möglichkeit zu bilden und zu formen als eine besonders selige und reine Art des Lebens. Erziehen Sie sich dazu. Aber nehmen Sie das, was kommt, in großem Vertrauen hin. Und wenn es nur aus Ihrem Willen kommt, aus irgendeiner Not Ihres Innern, so nehmen Sie es auf sich und hassen Sie nichts. Das Geschlecht ist schwer, ja. Aber es ist Schweres, was uns aufgetragen wurde. Fast alles Ernste ist schwer und alles ist ernst. Wenn Sie das nur erkennen und dazu kommen, aus sich, aus Ihrer Anlage und Art, aus Ihrer Erfahrung und Kindheit und Kraft heraus ein ganz eigenes, von Konvention und Sitte nicht beeinflusstes Verhältnis zu dem Geschlecht zu erringen, dann müssen Sie nicht mehr fürchten, sich zu verlieren und unwürdig zu werden Ihres besten Besitzes. Die körperliche Wollust ist ein sinnliches Erlebnis, nicht anders als das reine Schauen oder das reine Gefühl, mit dem eine schöne Frucht die Zunge füllt. Sie ist eine große, unendliche Erfahrung, die uns gegeben wird, ein Wissen von der Welt, die Fülle und der Glanz allen Wissens. Und nicht, dass wir sie empfangen, ist schlecht. Schlecht ist, dass fast alle diese Erfahrung missbrauchen und vergeuden und sie als Reiz an die müden Stellen ihres Lebens setzen und als Zerstreuung statt als Sammlung zu Höhepunkten. Die Menschen haben ja auch das Essen zu etwas anderem gemacht. Not auf der einen, Überfluss auf der anderen Seite haben die Klarheit dieses Bedürfnisses getrübt. Und ähnlich trübe sind alle die tiefen, einfachen Notdürfte geworden, in denen das Leben sich erneuert. Aber der Einzelne kann sie für sich klären und klar leben. Und wenn nicht der Einzelne, der zu abhängig ist, so doch der Einsame. Er kann sich erinnern, dass alle Schönheit in Tieren und Pflanzen eine stille, dauernde Form von Liebe und Sehnsucht ist. Und er kann das Tier sehen, wie er die Pflanze sieht, geduldig und willig sich vereinigend und vermehrend und wachsend, nicht aus physischer Lust, nicht aus physischem Leid, Notwendigkeiten sich neigend, die größer sind als Lust und Leid und gewaltiger denn Wille und Widerstand. Oh, dass der Mensch dieses Geheimnis, dessen die Erde voll ist bis in ihre kleinsten Dinge, demütiger empfange und ernster trüge, ertrüge und fühlte, wie schrecklich schwer es ist, statt es leicht zu nehmen. Dass er ehrfürchtig wäre gegen seine Fruchtbarkeit, die nur eine ist, ob sie geistig oder körperlich scheint. Denn auch das geistige Schaffen stammt von dem Physischen her, ist eines Wesens mit ihm und nur wie eine leisere, entzücktere und ewigere Wiederholung leiblicher Wollust. Der Gedanke, Schöpfer zu sein, zu zeugen, zu bilden, ist nichts ohne seine fortwährende, große Bestätigung und Verwirklichung in der Welt. Nichts ohne die tausendfältige Zustimmung aus Dingen und Tieren. Und sein Genuss ist nur deshalb so unbeschreiblich schön und reich, weil er voll ererbter Erinnerungen ist aus Zeugen und Gebären von Millionen. In einem Schöpfergedanken leben tausend vergessene Liebesnächte auf und erfüllen ihn mit Hoheit und Höhe. Und die in den Nächten zusammenkommen und verflochten sind in wiegender Wollust, tun eine ernste Arbeit und sammeln Süßigkeiten an. Tiefe und Kraft für das Lied irgendeines kommenden Dichters, der aufstehen wird, um unsägliche Wonnen zu sagen. Und rufen die Zukunft herbei. Und wenn sie auch irren und sich blindlings umfassen, die Zukunft kommt doch. Ein neuer Mensch erhebt sich und auf dem Grunde des Zufalls, der hier vollzogen scheint, erwacht das Gesetz, mit dem ein widerstandsfähiger, kräftiger Samen sich durchdrängt zu der Eizelle, die ihm offen entgegenzieht. Lassen Sie sich nicht beirren durch die Oberflächen. In den Tiefen wird alles Gesetz. Und die das Geheimnis falsch und schlecht leben, und es sind sehr viele, verlieren es nur für sich selbst und geben es doch weiter wie einen verschlossenen Brief, ohne es zu wissen. Und werden Sie nicht irre an der Vielheit der Namen und an der Kompliziertheit der Fälle. Vielleicht ist über allem eine große Mutterschaft als gemeinsame Sehnsucht. Und der Mutter Schönheit ist dienende Mutterschaft. Und in der Greisin ist eine große Erinnerung. Und auch im Manne ist Mutterschaft, scheint mir, leibliche und geistige. Sein Zeugen ist auch eine Art Gebären. Und Gebären ist es, wenn er schafft aus innerster Fülle. Und vielleicht sind die Geschlechter verwandter, als man meint. Und die große Erneuerung der Welt wird vielleicht darin bestehen, dass Mann und Mädchen sich, befreit von allen Irrgefühlen und Unlüsten, nicht als Gegensätze suchen werden, sondern als Geschwister und Nachbarn und sich zusammentun werden als Menschen, um einfach, ernst und geduldig das schwere Geschlecht, das ihnen auferlegt ist, gemeinsam zu tragen. Aber alles, was vielleicht einmal vielen möglich sein wird, kann der Einsame jetzt schon vorbereiten und bauen mit seinen Händen, die weniger irren. Darum, lieber Herr, lieben Sie Ihre Einsamkeit und tragen Sie sie den. Darum, lieber Herr, lieben Sie Ihre Einsamkeit und tragen Sie den Schmerz, den sie Ihnen verursacht, mit schön klingender Klage. Denn die Ihnen nahe sind, sind fern, sagen Sie. Und das zeigt, dass es anfängt, weit um Sie zu werden. Und wenn Ihre Nähe fern ist, dann ist ihre Weite schon unter den Sternen und sehr groß. Freuen Sie sich Ihres Wachstums, in das Sie ja niemanden mitnehmen können. Und seien Sie gut gegen die, welche zurückbleiben. Und seien Sie sicher und ruhig vor ihnen und quälen Sie sie nicht mit ihren Zweifeln und erschrecken Sie sie nicht mit ihrer Zuversicht oder Freude, die Sie nicht begreifen können. Suchen Sie sich mit ihnen irgendeine schlichte und treue Gemeinsamkeit, die sie nicht notwendig verändern muss, wenn sie selbst anders und anders werden. Lieben Sie an ihnen, das Leben in einer fremden Form. Und haben Sie Nachsicht gegen die alternden Menschen, die das Alleinsein fürchten, zu dem Sie Vertrauen haben. Vermeiden Sie, jenem Drama, das zwischen Eltern und Kindern immer ausgespannt ist, Stoff zuzuführen. Es verbraucht viel Kraft der Kinder und zehrt die Liebe der Alten auf, die wirkt und wärmt, auch wenn sie nicht begreift. Verlangen Sie keinen Rat von ihnen und rechnen Sie mit keinem Verstehen. Aber glauben Sie an eine Liebe, die für Sie aufbewahrt wird wie eine Erbschaft. Und vertrauen Sie, dass in dieser Liebe eine Kraft ist und ein Segen, aus dem Sie nicht herausgehen müssen, um ganz weit zu gehen. Es ist gut, dass Sie zunächst in einem Beruf münden, der Sie selbstständig macht und Sie vollkommen auf sich selbst stellt in jedem Sinne. Warten Sie geduldig ab, ob Ihr innerstes Leben sich beschränkt fühlt durch eine Form dieses Berufes. Ich halte ihn für sehr schwer und für sehr anspruchsvoll, da er von großen Konventionen belastet ist und einer persönlichen Auffassung seiner Aufgaben fast keinen Raum lässt. Aber Ihre Einsamkeit wird Ihnen auch inmitten sehr fremder Verhältnisse Halt und Heimat sein. Und aus ihr heraus werden Sie alle Ihre Wege finden. Alle meine Wünsche sind bereit, Sie zu begleiten, und mein Vertrauen ist mit Ihnen. Ihr Rainer Maria Rilke.
On some sunny day I'll say goodbye. Wave or kiss or hug or high five you. Forget that parking cars can block the sight. Speeding wounds can help us both remind too.
Rom am 23. Dezember 1903. Mein lieber Herr Kappus, Sie sollen nicht ohne einen Gruß von mir sein, wenn es Weihnachten wird und wenn Sie inmitten des Festes Ihre Einsamkeit schwerer tragen als sonst. Aber wenn Sie dann merken, dass sie groß ist, so freuen Sie sich dessen. Denn was, so fragen Sie sich, wäre eine Einsamkeit, welche nicht Größe hätte? Es gibt nur eine Einsamkeit. Und die ist groß und nicht leicht zu tragen. und es kommen fast allen die Stunde, da sie sie gerne vertauschen möchten gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit dem Nächstbesten, dem Unwürdigsten. Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst. Denn ihr Wachsen ist schmerzhaft wie das Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Frühlinge. Aber das darf sie nicht irre machen. Was Not tut, ist doch nur dieses. Einsamkeit. Große innere Einsamkeit. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen. Das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftig aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff. Und wenn man eines Tages einsieht, dass ihre Beschäftigungen armselig, ihre Berufe erstarrt und mit dem Leben nicht mehr verbunden sind, warum dann nicht weiter wie ein Kind darauf hinsehen als auf ein Fremdes? Aus der Tiefe der eigenen Welt heraus, aus der Weite der eigenen Einsamkeit, die selber Arbeit ist und Rang und Beruf. Warum eines Kindes weises Nicht-Verstehen vertauschen wollen gegen Abwehr und Verachtung, da doch Nicht-Verstehen Alleinsein ist, Abwehr und Verachtung aber Teilnahme an dem, wovon man sich mit diesen Mitteln scheiden will? Denken Sie, lieber Herr, an die Welt, die Sie in sich tragen, und nennen Sie dieses Denken, wie Sie wollen. Mag es Erinnerung an die eigene Kindheit sein oder Sehnsucht zur eigenen Zukunft hin, nur seien Sie aufmerksam gegen das, was in Ihnen aufsteht, und stellen Sie es über alles, was Sie um sich bemerken. Ihr innerstes Geschehen ist Ihrer ganzen Liebe wert. An ihm müssen Sie irgendwie arbeiten und nicht zu viel Zeit und zu viel Mut damit verlieren, Ihre Stellung zu den Menschen aufzuklären. Wer sagt Ihnen denn, dass Sie überhaupt einen haben? Ich weiß, Ihr Beruf ist hart und voll Widerspruch gegen Sie, und ich sah Ihre Klage voraus und wusste, dass sie kommen würde. Nun sie gekommen ist, kann ich Sie nicht beruhigen. Ich kann Ihnen nur raten, zu überlegen, ob nicht alle Berufe so sind, voll von Ansprüchen, voll Feindschaft gegen den Einzelnen, vollgesogen gleichsam mit dem Hass derer, die sich stumm und mürrisch in die nüchterne Pflicht gefunden haben. Der Stand, in dem sie jetzt leben müssen, ist nicht schwerer mit Konventionen, Vorurteilen und Irrtümern belastet als alle anderen Stände. Und wenn es welche gibt, die eine größere Freiheit zur Schau tragen, so gibt es doch keinen, der in sich weit und geräumig und mit den großen Dingen, aus denen das wirkliche Leben besteht, in Beziehung ist. Nur der Einzelne, der einsam ist, ist wie ein Ding unter die tiefen Gesetze gestellt. Und wenn einer hinausgeht in den Morgen, der anhebt, oder hinaus in den Abend schaut, der voll Ereignis ist, und wenn er fühlt, was da geschieht, so fällt aller Stand von ihm ab, wie von einem Toten, obwohl er mitten in lauter Leben steht. Was Sie, lieber Herr Kappus, jetzt als Offizier erfahren müssen, Sie hätten es ähnlich in jedem der bestehenden Berufe gefühlt. Ja, sogar wenn Sie außerhalb jeder Stellung mit der Gesellschaft allein leichte und selbstständige Berührung gesucht hätten, würde Ihnen dieses beengende Gefühl nicht erspart geblieben sein. Es ist überall so. Aber das ist kein Grund zu Angst oder Traurigkeit. Wenn keine Gemeinsamkeit zwischen den Menschen ist und ihnen, versuchen Sie es, den Dingen nahe zu sein, die Sie nicht verlassen werden. Noch sind die Nächte da und die Winde, die durch die Bäume gehen und über die Länder. Noch ist unter den Dingen und bei den Tieren alles voll Geschehen, daran Sie teilnehmen dürfen. Und die Kinder sind noch so, wie Sie gewesen sind als Kind, so traurig und glücklich. Und wenn Sie an Ihre Kindheit denken, dann leben Sie wieder unter Ihnen, unter den einsamen Kindern, und die Erwachsenen sind nichts und Ihre Würde hat keinen Wert. Und wenn es Ihnen bang und quälend ist, an die Kindheit zu denken und an das Einfache und Stille, das mit ihr zusammenhängt, weil sie an Gott nicht mehr glauben können, der überall darin vorkommt, dann fragen Sie sich, lieber Herr Kappus, ob Sie Gott denn wirklich verloren haben. Ist es nicht vielmehr so, dass Sie ihn noch nie besessen haben? Denn wann sollte das gewesen sein? Glauben Sie, ein Kind kann ihn halten, ihn, den Männer nur mit Mühe tragen und dessen Gewicht die Greise zusammendrückt? Glauben Sie, es könnte, wer ihn wirklich hat, ihn verlieren wie einen kleinen Stein, oder meinen Sie nicht auch, wer ihn hätte, könnte nur noch von ihm verloren werden? Wenn Sie aber erkennen, dass er in Ihrer Kindheit nicht war und nicht vorher, wenn Sie ahnen, dass Christus getäuscht worden ist von seiner Sehnsucht und Muhammed betrogen von seinem Stolze, und wenn Sie mit Schrecken fühlen, dass er auch jetzt nicht ist, in dieser Stunde, da wir von ihm reden, was berechtigt Sie dann, ihn, welcher niemals war, wie einen Vergangenen zu vermissen und zu suchen, als ob er verloren wäre? Warum denken Sie nicht, dass er der Kommende ist, der von Ewigkeit her bevorsteht, der Zukünftige, die endliche Frucht eines Baumes, dessen Blätter wir sind? Was hält Sie ab, seine Geburt hinauszuwerfen in die werdenden Zeiten und Ihr Leben zu leben wie einen schmerzhaften und schönen Tag in der Geschichte einer großen Schwangerschaft? Sehen Sie denn nicht, wie alles, was geschieht, immer wieder Anfang ist? Und könnte es nicht sein Anfang sein, da doch Beginn an sich immer so schön ist? Wenn er der Vollkommenste ist, muss nicht Geringeres vor ihm sein, damit er sich auswählen kann aus Fülle und Überfluss? Muss er nicht der Letzte sein, um alles in sich zu umfassen? Und welchen Sinn hätten wir, wenn der, nach dem wir verlangen, schon gewesen wäre? Wie die Bienen den Honig zusammentragen, so holen wir das Süßeste aus allem und bauen ihn. Mit dem Geringen sogar, mit dem Unscheinbaren, wenn es nur aus Liebe geschieht, fangen wir an mit der Arbeit und mit dem Ruhen hernach, mit einem Schweigen oder mit einer kleinen, einsamen Freude, mit allem, was wir allein, ohne Teilnehmer und Anhänger tun, beginnen wir ihn, den wir nicht erleben werden, so wenig unsere Vorfahren uns erleben konnten. Und doch sind sie, diese lange Vergangenen, in uns, als Anlage, als Last auf unserem Schicksal, als Blut, das rauscht, und als Gebärde, die aufsteigt aus den Tiefen der Zeit. Gibt es etwas, was Ihnen die Hoffnung nehmen kann, so einstens in ihm, in dem Fernsten, Äußersten zu sein? Feiern Sie, lieber Herr Kappus, Weihnachten in diesem frommen Gefühl, dass er vielleicht gerade diese Lebensangst von Ihnen braucht, um zu beginnen. Gerade diese Tage Ihres Überganges sind vielleicht die Zeit, da alles in Ihnen an ihm arbeitet, wie Sie schon einmal als Kind atemlos in ihm gearbeitet haben. Seien Sie geduldig und ohne Unwillen und denken Sie, dass das Wenigste, was wir tun können, ist, ihm das Werden nicht zu schwer zu machen, als die Erde es dem Frühling macht, wenn er kommen will. Und seien Sie froh und getrost. Ihr Rainer Maria Rilke. Thank you.
It's not easy to decipher if they cheer or if they cry for me.
Rom am 14. Mai 1904. Mein lieber Herr Kappos, es ist viel Zeit hingegangen, seit ich Ihren letzten Brief empfangen habe. Tragen Sie mir das nicht nach. Erst war es Arbeit, dann Störung und endlich Kränklichkeit, was mich immer wieder von dieser Antwort abhielt, die, so ich es wollte, aus ruhigen und guten Tagen zu Ihnen kommen sollte. Nun fühle ich mich wieder etwas wohler. Der Frühlingsanfang mit seinen bösen, launischen Übergängen war auch hier arg zu fühlen. Und komme dazu, Sie, lieber Herr Kappus, zu grüßen und Ihnen, was ich so herzlich gerne tue, das und jenes auf Ihrem Brief zu sagen, so gut ich es weiß. Sie sehen, ich habe Ihr Sonett abgeschrieben, weil ich fand, dass es so schön und einfach ist und in der Form geboren, in der es mit so stillem Anstand geht. Es sind die besten von den Versen, die ich von Ihnen lesen durfte. Und nun gebe ich Ihnen jene Abschrift, weil ich weiß, dass es wichtig und voll neuer Erfahrung ist, eine eigene Arbeit in fremder Niederschrift wiederzufinden. Lesen Sie diese Verse, als ob es Fremde wären. Und Sie werden im Innersten fühlen, wie sehr es die Ihrigen sind. Es war eine Freude für mich, dieses Sonett und Ihren Brief oft zu lesen. Ich danke Ihnen für beides. Und Sie dürfen sich nicht beirren lassen in Ihrer Einsamkeit, dadurch, dass etwas in Ihnen ist, das sich herauswünscht aus ihr. Gerade dieser Wunsch wird Ihnen, wenn Sie ihn ruhig und überlegen und wie ein Werkzeug gebrauchen, Ihre Einsamkeit ausbreiten helfen über weites Land. Die Leute haben, mit Hilfe von Konventionen, alles nach dem Leichten hingelöst und nach des Leichten leichtester Seite. Es ist aber klar, dass wir uns an das Schwere halten müssen. Alles Lebendige hält sich daran, alles in der Natur wächst und wehrt sich nach seiner Art und ist ein eigenes aus sich heraus, versucht es um jeden Preis zu sein und gegen allen Widerstand. Wir wissen wenig, aber dass wir uns zu Schwerem halten müssen, ist eine Sicherheit, die uns nicht verlassen wird. Es ist gut, einsam zu sein, denn Einsamkeit ist schwer. Dass etwas schwer ist, muss uns ein Grund sein, es zu tun. Auch zu lieben ist gut, denn Liebe ist schwer. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist. Das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung, die Arbeit, für die alle andere Arbeit nur Vorbereitung ist. Darum können junge Menschen, die Anfänger an allem sind, die Liebe noch nicht. Sie müssen sie lernen. Mit dem ganzen Wesen, mit allen Kräften versammelt um ihr einsames, banges, aufwärts schlagendes Herz, müssen sie lieben lernen. Lernzeit aber ist immer eine lange, abgeschlossene Zeit. Und so ist Lieben für lange hinaus und weit ins Leben hinein. Einsamkeit, gesteigertes und vertieftes Alleinsein für den, der liebt. Lieben ist zunächst nichts, was aufgehen, hingeben und sich mit einem zweiten vereinen heißt. Denn was wäre eine Vereinigung von Ungeklärtem und Unfertigem noch Ungeordnetem? Es ist ein erhabener Anlass für den Einzelnen zu reifen, in sich etwas zu werden, Welt zu werden. Welt zu werden für sich um eines anderen Willen. Es ist ein großer, unbescheidener Anspruch an ihn, etwas, was ihn auserwählt und zu Weitem beruft. Nur in diesem Sinne, als Aufgabe an sich zu arbeiten, zu horchen und zu hämmern Tag und Nacht, dürfen junge Menschen die Liebe, die ihnen gegeben wird, gebrauchen. Das Aufgehen und das Hingeben und alle Art der Gemeinsamkeit ist nicht für sie, die noch lange, lange sparen und sammeln müssen. Ist das Endliche, ist vielleicht das, wofür Menschenleben jetzt noch kaum ausreichen. Darin aber irren die jungen Menschen so oft und so schwer, dass sie, in deren Wesen es liegt, keine Geduld zu haben, sich einander hinwerfen, wenn die Liebe über sie kommt, sich ausstreuen, so wie sie sind in all ihrer Unaufgeräumtheit Unordnung, Wirrnis. Was aber soll dann sein? Was soll das Leben an diesem Haufen von halb Zerschlagenem tun, den Sie Ihre Gemeinsamkeit heißen und den Sie gerne Ihr Glück nennen möchten? Und Ihre Zukunft? Da verliert jeder sich um des anderen Willen und verliert den anderen und viele andere, die noch kommen wollten. Und verliert die Weiten und Möglichkeiten, tauscht das Nahen und Fliehen leiser, ahnungsvoller Dinge gegen eine unfruchtbare Ratlosigkeit, aus der nichts mehr kommen kann. Nichts als ein wenig Ekel, Enttäuschung und Armut und die Rettung in eine der vielen Konventionen, die wie allgemeine Schutzhütten an diesem gefährlichsten Wege in großer Zahl angebracht sind. Kein Gebiet menschlichen Erlebens ist so mit Konventionen versehen wie dieses. Rettungsgürtel der verschiedensten Erfindung. Boote und Schwimmblasen sind da. Zuflüchte in jeder Art hat die gesellschaftliche Auffassung zu schaffen gewusst. Denn da sie geneigt war, das Liebesleben als ein Vergnügen zu nehmen, musste sie es auch leicht ausgestalten. Billig, gefahrlos und sicher, wie öffentliche Vergnügungen sind. Zwar fühlen viele junge Menschen, die falsch, das heißt einfach hingebend und uneinsam lieben, der Durchschnitt wird ja immer dabei bleiben, das Drückende einer Verfehlung und wollen auch den Zustand, in den sie geraten sind, auf ihre eigene persönliche Art lebensfähig und fruchtbar machen. Denn ihre Natur sagt ihnen, dass die Fragen der Liebe, weniger noch als alles, was sonst wichtig ist, öffentlich und nach dem und jenem Übereinkommen gelöst werden können. Dass es Fragen sind, nahe Fragen von Mensch zu Mensch, die einer in jedem Fall neuen, besonderen, nur persönlichen Antwort bedürfen. Aber wie sollten Sie, die sich schon zusammengeworfen haben und sich nicht mehr abgrenzen und unterscheiden können, die also nichts Eigenes mehr besitzen, einen Ausweg aus sich selbst heraus, aus der Tiefe der schon verschütteten Einsamkeit finden können? Sie handeln aus gemeinsamer Hilflosigkeit. Und sie geraten, wenn sie dann besten Willens die Konvention, die ihnen auffällt, etwa die Ehe, vermeiden wollen, in die Fangarme einer weniger lauten, aber ebenso tödlichen konventionellen Lösung. Denn da ist dann alles weithin um sie, Konvention. Da, wo aus einer früh zusammengeflossenen, trüben Gemeinsamkeit gehandelt wird, ist jede Handlung konventionell. Jedes Verhältnis, zu dem solche Verwirrung führt, hat seine Konvention. Mag es auch noch so ungebräuchlich, das heißt im gewöhnlichen Sinne unmoralisch sein. Ja, sogar Trennung wäre da ein konventioneller Schritt, ein unpersönlicher Zufallsentschluss ohne Kraft und ohne Frucht. Wer ernst hinsieht, findet, dass wie für den Tod, der schwer ist, auch für die schwere Liebe noch keine Aufklärung, keine Lösung, weder Wink noch Weg erkannt worden ist. Und es wird für diese beiden Aufgaben, die wir verhüllt tragen und weitergeben, ohne sie aufzutun, keine gemeinsame, in Vereinbarung beruhende Regel sich erforschen lassen. Aber in demselben Maß, in dem wir beginnen, als Einzelne das Leben zu versuchen, werden diese großen Dinge uns, den Einzelnen, in größerer Nähe begegnen. Die Ansprüche, welche die schwere Arbeit der Liebe an unsere Entwicklung stellt, sind überlebensgroß. Und wir sind ihnen als Anfänger nicht gewachsen. Wenn wir aber doch aushalten und diese Liebe auf uns nehmen als Last und Lehrzeit, statt uns zu verlieren an all das leichte und leichtsinnige Spiel, hinter dem die Menschen sich vor dem ernstesten Ernst ihres Daseins verborgen haben, so wird ein kleiner Fortschritt und eine Erleichterung denen, die lange nach uns kommen, vielleicht fühlbar sein. Das wäre viel. Wir kommen ja doch eben erst dazu, das Verhältnis eines einzelnen Menschen zu einem zweiten Einzelnen vorurteilslos und sachlich zu betrachten. Und unsere Versuche, solche Beziehungen zu leben, haben kein Vorbild vor sich. Und doch ist in dem Wandel der Zeit schon manches, das unserer zaghaften Anfängerschaft helfen will. Und diese menschlichere Liebe, die unendlich rücksichtsvoll und leise und gut und klar im Binden und Lösen sich vollziehen will, wird jener ähneln, die wir ringend und mühsam vorbereiten. Der Liebe, die darin besteht, dass zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen. Und das noch. Glauben Sie nicht, dass jene große Liebe, welche Ihnen, dem Knaben, einst auferlegt worden ist, verloren war? Können Sie sagen, ob damals nicht große und gute Wünsche in Ihnen gereift sind und Vorsätze, von denen Sie heute noch leben? Ich glaube, dass jene Liebe so stark und mächtig in Ihrer Erinnerung bleibt, weil sie Ihr erstes tiefes Alleinsein war und die erste innere Arbeit, die Sie an Ihrem Leben getan haben. Alle guten Wünsche für Sie, lieber Herr Kappus. Ihr Rainer Maria Rilke.